Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Hallöchen, und wir beginnen heute ganz, ganz entspannt. Ich mache Ihnen jetzt erstmal ein bisschen Hafenmusik an. Das klingt doch schon schön altertümlich und es bleibt auch einfach alles so, wie es mal war. Das möchte ich so zum Wochenbeginn durchgeben. Thomas Gottschalk zum Beispiel, der macht weiter mit Wetten, dass. Und auf Social Media, vor allem auf Twitter, da spielen alle ein Spiel namens Wordle, das an Mastermind erinnert und das man nur einmal am Tag spielen kann. Ganz wie früher, Verknappung statt Dauergebinge. Und damit herzlich willkommen zum Kompressor. Mehr zum erwähnten Spielhype gibt's gleich. Und dann gibt's ja vielleicht auch noch was Frisches hier in dieser Sendung. Ich bin immer gerade mal auf der Suche nach englischen Begriffen mit 5 Buchstaben, mit möglichst vielen Vokalen. Und dann bin ich auf der Suche nach meiner Geduld und dann auf der Suche nach meinem Gehirn. Denn auch ich habe mich in den Wordle-Strudel begeben. Das ist ein browserbasiertes Online-Spiel und ich mag solche Spiele eigentlich nicht, wegen Mangel an Geduld oder auch Gehirn, aber ganz Social Media spielt es seit dem Jahreswechsel, vor allem Twitter. Wie geht dieses Spiel und warum ist es nur so erfolgreich? Wer das auf jeden Fall weiß, ist Berit Glanz. Sie ist Autorin von Büchern, Redakteurin des Internetfeuilletons 54 Books und Newsletter-Schreiberin, der jedem Social Media Phänomen auf den Grund geht. Ich habe sie zuerst gefragt, wir müssen erstmal kurz erklären, wie geht Wordle überhaupt?
Das Spiel Wordle ist so eine Art Mastermind, falls man das noch kennt, das mit den Farben, dieses Steckspiel mit Worten. Also man hat einfach leere Felder, ein Wort mit 5 Buchstaben. Da gibt man dann ein Wort ein und dann kriegt man mit Farben markiert, ob man den richtigen Buchstaben hat und ob der in der richtigen Position ist. Und da seitdem, also das ist seit Januar, kann man dem eben nicht entkommen im Internet, weil alle ständig ihre Resultate teilen.
Und selbst schon gespielt? Und mit welchem Ergebnis? Erfolg?
Selbst schon gespielt, einmal tatsächlich auch gescheitert. Und viel drüber nachgedacht, was ein gutes erstes Wort ist und dann ganz faul gewesen und gegoogelt und rausgefunden, dass eines der besten ersten Worte Ratio ist, weil da so viele Vokale drin vorkommen und dann hat man gleich einen guten Einstieg. Und seitdem ich das mache, ist es, aber ich habe mich jetzt irgendwie selbst um den Spaß betrogen.
Ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Man kann es nämlich, es gibt keine App dafür, man spielt es über den Browser und man kann auch nur einmal pro Tag spielen. Das ist ja eher selten, also jetzt so von unserer Herangehensweise an irgendwelche Netz- oder Internetspiele oder Games. Warum konnte das denn eigentlich viral gehen? Das also tatsächlich über Social-Media-Kanäle zumindest verbreitet sich das rasant und auch eben immer der Abgleich, wie viel Versuche man sozusagen braucht und wie gut man war an dem jeweiligen Tag.
Also dazu gehört sicherlich, dass das verführerisch einfach ist. Also wenn man einmal die Regeln verstanden hat, das dauert wirklich überhaupt nicht lange, dann kann man das sofort spielen. Also man muss nichts sich einarbeiten, man muss nichts installieren und so weiter. Das ist ein ganz schlichtes, kleines Spiel. Und ich glaube, es gibt 2 Faktoren, weswegen das so wahnsinnig populär ist gerade. Das eine ist eben, dass es künstlich verknappt. Man kann das nur einmal pro Tag spielen. Das führt dann natürlich dazu, dass man irgendwie das immer wieder spielen möchte und immer auf den nächsten Tag wartet. Man wird also nicht so schnell überdrüssig. Das ist der eine Faktor. Und das andere ist eben, dass man die Resultate teilen kann. Und das wird geteilt nur als so farbige Vierecke in Grün, Weiß und Gelb, also als Bild. Aber es wird nichts anderes dazu kommentiert, außer Wordle. Und das erzeugt natürlich bei allen irgendwann, also man sieht es 20 Mal in seinem Feed, dieses Bild, und dann denkt man irgendwann, okay, jetzt was ist denn das? Und dann fängt man auch an zu spielen. Also das hat dadurch wird diese Viralität so gepusht.
Dann gibt es eine ganz schöne Geschichte auch noch dahinter, die auch gerne verbreitet wird. Erschaffen wurde das Spiel ja von einem Softwareentwickler, der es seiner Partnerin vermacht hat sozusagen.
Ja genau, das ist irgendwie auch noch, wenn man dann anfängt zu recherchieren, wirklich eine ganz schöne Geschichte. Und zwar ist das ein Softwareentwickler, der heißt Josh Wordle, also wie Wordle nur mit A. Und dessen Frau spielt wahnsinnig gerne diese Wörter-Puzzlespiele. Und er hat es für sie eigentlich programmiert während der Pandemie. Und das hat dann einfach diesen wahnsinnsviralen Erfolg plötzlich bekommen.
Was ja dazu gehört, auch das können wir vielleicht auch noch ergänzen, ne, zu dem viralen Erfolg, ist natürlich auch, dass sich sofort, also einerseits die Fangemeinde und sozusagen der Inner Circle der Wordle-Profis miteinander vernetzen kann jederzeit, aber auch, dass es sehr viele Trittbrettfahrerinnen und Fahrer gibt, nämlich Leute, die jetzt ganz schnell andere Games dann tatsächlich diese Art entwickeln, die sich auch in den App-Stores finden und die über den Begriff Wordle reagieren.
Ja, genau, also das ist natürlich wahnsinnig leicht zu programmieren und dass da jetzt sofort ganz viele Leute drauf aufspringen. abspringen, ist eigentlich auch klar. Das bedeutet, irgendwann wird auch diese Verknappung, die ja bei dem originalen Wordle ist, gar nicht mehr funktionieren, weil wenn ich das als App habe, kann ich das ja die ganze Zeit spielen. Das andere, was passiert, ist, dass das zu einer Quelle von wirklich wahnsinnig vielen Memes geworden ist. Also Leute teilen jetzt die ganze Zeit irgendwas mit bunten Vierecken oder irgendwelche Dinge aus der Realität, die an Wordle erinnern, irgendwie ein Soundmischboard oder so, und arbeiten ganz viel mit so Wordle-Anspielungen. Also man kann dem gerade wirklich nicht entkommen.
Dieses Verknappungselement von Wordle, ist das jetzt was, oder wie würden Sie das einschätzen? Ist das nur jetzt ein Spaß im Moment und auch vor allem eine Erinnerung an etwas, von dem wir uns eigentlich, das wir uns eigentlich abgewöhnt haben, weil immer alles jederzeit verfügbar und damit auch tausendmal reproduzier- und wiederholbar ist? Oder sagt es wirklich was aus? Also ist es eher eben ein Social-Media-Spaß oder tatsächlich ein Hinweis darauf, dass alle paar Monate in verschiedenen Bereichen mal wieder jemand auf die Idee kommt, etwas so anzulegen, wie es früher mal war, als man zum Beispiel warten musste, bis man mit etwas weiterspielen kann oder bis irgendwas mal fertig ist und man nicht unendlich Zeit mit Dingen verbringen kann.
Ja, man kann das nicht bingen, ne? Das ist natürlich tatsächlich ein Unterschied und das ist sicherlich, hat das so eine Art nostalgischen Appeal. Ich glaube aber ganz pragmatisch, dass es tatsächlich auch darüber funktioniert, dass man weiß, dass dann alle Wordle-Bilder, die man an demselben Tag sieht, Leute sind, die das gleiche Spiel spielen. Mhm. Weil man weiß, es gibt eben nur dieses eine Spiel und dadurch wird diese soziale Komponente so groß gemacht in diesem Spiel. Also dass man halt sieht, oh, der hat aber nur 3 Schritte gebraucht und ich habe 4 mehr gebraucht. Und das ist dann, ne, oder oh, der hat mit irgendwas anderem, womit der wohl angefangen hat. Oder also diese soziale Komponente wird bei Wordle ganz stark gemacht durch diese Reduzierung auf ein Spiel pro Tag und das Teilen der Resultate.
Und haben Sie heute schon gespielt? Oder?
Nee, aber ich will noch.
Ein browserbasiertes Online-Game namens Wordle als quasi Lagerfeuer im Internet, auf Twitter, in Social Media. Dankeschön an Berit Glanz für die kurze und präzise Einordnung. Im Deutschlandfunk Kultur sind wir schon in Großbritannien angekommen. Da wollten wir auch hin. Wir könnten, wenn wir über Kulturereignisse dort sprechen wollen, zum Beispiel aktuell die Partykultur in der Downing Street genauer betrachten oder die Tanzmoves von Boris Johnson analysieren. Wir machen aber lieber was Gescheiteres und gehen zum Beispiel in die Tate Britain in London, wo die große Schau Life Between Islands, schwarze Kunst aus Großbritannien und seinen ehemaligen karibischen Kolonien von 1950 bis zur Gegenwart dokumentiert. Oder in die New Art Gallery in Walsall in den westlichen Midlands. Dort nämlich läuft seit letzter Woche Jet Black Futures, eine große Ausstellung über das bisherige Lebenswerk des schwarzen britischen Künstlers Keith Piper, der in den 80er Jahren einer der Mitbegründer der britischen Black Art Group war. Unser Korrespondent Robert Rottifer hat in der Londoner Tate Britain Keith Piper zum Gespräch getroffen. Und erstmal muss ich gucken, ob Robert Rottifer da ist. Herzlich willkommen.
Ja, bin ich.
Sehr gut. Können Sie am Anfang kurz mal erklären, wieso die Geschichte einer in den 80er Jahren gegründeten KünstlerInnengruppe jetzt gerade wieder so relevant erscheint?
Ja, am besten, glaube ich, ließe sich das erklären, vielleicht gleich mit einer Beschreibung der Kunst in den ersten paar Räumen der von Ihnen jetzt erwähnten Schau Life Between Islands in Tate Britain. Da sieht man unter anderem zum Beispiel Kunst der Black Art Group von damals, Eddie Chambers' Destruction of the National Front etwa, also eine Serie von Bildern aus dem Jahr 83, in der der Union Jack als Hakenkreuz dargestellt und fragmentiert wird. Das ist ein sehr polemisches Werk, aber auch Keith Pipers Go West, Young Man, auch aus den 80er Jahren. Da wird ein Querschnitt eines Sklavenschiffs mit diesem amerikanischen Pionierslogan verbunden. Aber auch im Kontext dieser Schau kann man sehen, wie eben die Black Art Group, die es in den 80ern eigentlich nur für ein paar Jahre in den Midlands, also so zwischen Städten wie Birmingham, Coventry, Wolverhampton gegeben hat, wie eben diese Gruppe einiges davon, was seither nachgekommen ist, geprägt hat. Und man sieht aber andererseits auch, was ihr zuvor kam, also Künstler wie Ronald Moody, Frank Bowling und so weiter. Und daher auch, wieso die Idee, so eine Gruppe zu gründen, eine ganz wichtige Strategie zur Schaffung von Öffentlichkeit gewesen ist. Also das wiederum lässt sich dann parallel sehen zu der von Ihnen auch erwähnten Solo-Ausstellung von Keith Piper in den Midlands in Walsall. Dort kann man dann seinen persönlichen Werdegang als Künstler sehen, also von den Drucken, Gemälden der Anfangsjahre bis zur Videokunst von heute, samt den damit verbundenen, oft ziemlich komplexen Konzepten.
Aber wenn man dann diese Schritte quasi weitergeht, dann könnte da ja schon die Antwort auf meine Frage liegen, warum genau dieser Blick aktuell wieder relevant ist, wie solche sehr politischen Ausstellungen zustande kommen. Denn das könnte ja dann doch auch deutlich sein, dass das auch im Zusammenhang mit der auch in Großbritannien vor anderthalb Jahren so stark manifestierten Black Lives Matter Bewegung stehen.
Ja, also ganz offensichtlich reagieren da die Institutionen auf dieses aktuelle Thema. Aber was bei diesen Ausstellungen auch besonders klar wird, ist, wie sehr dieser Bezug ein gegenseitiger ist. Also wie nicht nur die Kunst hier auf ihre Zeit reagiert, sondern auch die Kunst überhaupt erst die diskursiven Voraussetzungen für eine Bewegung wie Black Lives Matter erschaffen hat. Also ich habe, wie Sie vorhin schon gesagt haben, den 1960 geborenen Mitbegründer der Black Art Group Keith Piper selbst in der Tate Britain in der Kantine zu einem Gespräch getroffen. Und da gab er mir ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schwarze Kunst in Großbritannien als eine Art politischer Avantgarde fungiert. Nämlich den berühmten Sturz der Statue von Edward Colston in Bristol im Sommer 2020.
Wir hatten hier den Fall der Statue des Sklavenhändlers und Mäzens Edward Colston, die in Bristol niedergerissen wurde. Aber das muss man im Kontext jahrzehntelanger Kampagnen betrachten. 1992 war ich dort mit einigen anderen KünstlerInnen an einer Ausstellung namens Trophäen des Empire beteiligt, die das Erbe des Imperialismus zum Thema hatte. Da war auch eine junge Künstlerin namens Carol Drake dabei, deren Werk sich konkret auf die Colston-Statue bezog. Wenn 30 Jahre später diese Statue fiel, war das also das Resultat langer Kampagnen.
Also das heißt, der Künstler Keith Piper erklärt, dass die Black Lives Matter Proteste in Bristol 2020 in dieser Statue ein symbolisches Ziel gefunden haben, das 3 Jahrzehnte zuvor schon von einer Künstlerin thematisiert worden war. Yeah. Jetzt ist ja diese Keith Piper Show in Bristol eine Mischung aus älteren, ganz neuen Werken. Life Between Islands heißt sie, wie gesagt, und die dann wiederum in der Tate Britain. Die zeigt eben auch Werke aus den vergangenen 7 Jahrzehnten. Kann man also sagen, dass es jetzt nochmal darum geht, auch ganz deutlich sichtbar und öffentlich schwarze britische Geschichte zu schreiben?
Ja, absolut. Das ist also Geschichtspflege, wie sie Keith Piper selbst auch mit seinem Black Arts Research Project betreibt, das er 2011 mit seinen Kolleginnen Marlene Smith und Claudette Johnson gegründet hat. Wobei er mich schon auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass Ausstellungen wie Life Between Islands eben in der Tate Britain auch über ihre Laufzeit hinaus einen permanenten Effekt haben, weil sie ja nämlich zu den Beständen der Tate beitragen und damit das dokumentierte Bild der britischen Kunst an sich verändern.
The Tate is becoming marked by how much collecting it is doing.
Die Tate Gallery wird davon geprägt, was sie derzeit so alles ansammelt an Werken aus der jüngsten Welle schwarzer Kunst, von den 1960ern bis hin zu zeitgenössischen KünstlerInnen. Ich würde das bereits als eine substanzielle Sammlung beschreiben. Wir befinden uns also in einem interessanten Moment, wo sich Institutionen wie die Tate gewissermaßen als ein Gegengewicht zur rechten Presse, der konservativen Partei und anderen spezifischen Stimmen der Rechten begreifen. Und irgendwie sollte das wohl auch so sein. Wir sollten diesen Streit führen.
Jetzt wird Keith Piper natürlich sehr politisch, aber er sagt noch Streit, also je nachdem, wie man es dann ganz exakt übersetzt. Wird es also ernst mit so einem Kulturkampf in Großbritannien, weil natürlich darin dann eben auch so eine Form der Opposition gegen die politische Stimmung in Großbritannien gebildet wird? Und wer wird vor allem dann gewinnen, wenn Sie das vielleicht auch noch kurz sagen könnten?
Ja, also das ist tatsächlich sehr ernst gerade. Also erst am vergangenen Wochenende, jetzt ist ja die britische Kultusministerin Nadine Dorries, eine ganz große Kulturkämpferin, ganz frontal auf die kulturelle Institution der BBC zum Beispiel losgegangen und hat gesagt, dass das ab 2027 das License-Fee abgeschafft wird. Ja, und im Moment sieht es aus, als könnte sich der politische Wind in Großbritannien wieder drehen. Also das ist alles Teil der Tagespolitik. Boris Johnson ist bedroht und so weiter. Auf jeden Fall ist es hochinteressant zu sehen, wie hochgradig politisch schwarze Kunst in Großbritannien zu Zeiten von Margaret Thatcher war. Also wenn man sich zum Beispiel in Life Between Islands die großen Gemälde eines Tam Joseph ansieht, der darauf die Straßenkämpfe zwischen Schwarzen und der Polizei am Notting Hill Carnival oder in Tottenham darstellt. Und das Paradoxon an all dem ist natürlich, dass ein feindliches Klima der politischen Konfrontation ausdrucksstarke Kunst auch befeuern kann. Und Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch in der Ausstellung aktuell Remain Thriving, ein erst 2018 gemaltes Bild von Njideka Akunili im letzten Raum der Ausstellung, dass die Generation der Enkelinnen und Enkel der karibischen EinwanderInnen der 40er bis 60er Jahre porträtiert, die selbst heute vom britischen Staat ja mit Deportierung bedroht sind zum Teil. Also auch ein gutes Beispiel dafür, dass politische Themen im Bereich der Black British Art jetzt nicht was sind, dass sich ein Künstler, eine Künstlerin aussucht, weil es gerade zum Zeitgeist passt oder so, sondern dass diese Themen sich unausweichlich aufdrängen, aus dem täglichen Erleben sozusagen sich stellen.
Dankeschön für diesen Einblick zumindest. Das ist ja ein Riesenthema, aber zumindest haben wir mal kurz reingeschaut. Über schwarze Kunst in Großbritannien hat Robert Rothefer gesprochen und vor allem mit Keith Piper und über die Black Art Group. Vielen Dank und schöne Grüße nach London.
Ja, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Die deutsche Journalistin Mesha Letolo ist von einem türkischen Gericht freigesprochen worden. Der 38-Jährigen waren Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen worden. Karin Sens.
Mehr als 4 Jahre hat der Prozess in Istanbul gedauert. Der Freispruch jetzt kommt nicht mehr überraschend, nachdem ihn selbst die Staatsanwaltschaft vergangenen September gefordert hatte. Überraschend allerdings der Freispruch für ihren Mann, der im gleichen Verfahren angeklagt war und für den die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe gefordert hatte. Der Fall hatte zusammen mit dem des deutsch-türkischen Zeitungskorrespondenten Deniz Yücel die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara stark belastet. Im Sommer 2018 dürfte Mesha Letolo die Türkei überraschend verlassen. Seitdem ist sie nicht mehr eingereist. Das Urteil hat sie von Deutschland aus mitverfolgt.
Die Wiener Autorin Theresa Präauer erhält den Ben-Witter-Preis 2022. Man ehre damit eine eigensinnige Beobachterin und Selbstdenkerin, deren Schreiben einen scharfen Blick verrate, hieß es zur Begründung. Mit dem Preis werden Autorinnen und Autoren ausgezeichnet, die unter anderem für geistige Unabhängigkeit und gesellschaftskritischen Humor stehen. Die nach dem Hamburger Journalisten und Schriftsteller Ben-Witter benannte Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. In Saarbrücken hat am Abend das 43. Filmfestival Max-Ophüls-Preis begonnen. Wegen der Corona-Pandemie findet es auf mehrere Orte verteilt statt. Darüber hinaus gibt es für das Festival des jungen deutschsprachigen Films ein Streaming-Angebot. Festivalleiterin Böttger freute sich bei der Eröffnungsveranstaltung darüber, dass nach der reinen Online-Ausrichtung im vergangenen Jahr wieder Filmschaffende vor Ort sein und mit dem Publikum sprechen dürften. Barbara Grech.
Schon der Eröffnungsfilm zeigt, wohin der Trend im neuen Nachwuchsfilm geht. Der Klimawandel und das Artensterben sind das Thema von Everything Will Change des Regisseurs Martin Persil, der auch am Wettbewerb teilnimmt. Ansonsten werden Macht und sexueller Missbrauch in vielen Filmen thematisiert. Wegen der Corona-Pandemie fallen die Filmnebenreihen sowie großes Star-Aufgebot in diesem Jahr ins Wasser. Auch ist die Festivaldauer verlängert worden auf 11 Tage. Die Preisverleihung findet am 26. Januar dann ausschließlich in einem Online-Format statt.
Thomas Gottschalk macht mit Wetten das weiter. Auch in diesem und im kommenden Jahr werde es jeweils eine Ausgabe der eigentlich eingestellten Show geben, teilte das ZDF in Mainz mit. Zur Begründung nannte Unterhaltungschef Heidemann die Resonanz auf die Jubiläumssendung im November, die mit mehr als 14 Millionen Zuschauern überwältigend gewesen sei. Die nächste Ausgabe soll im Herbst laufen, Austragungsort und Sendedatum werden aber erst in den kommenden Monaten veröffentlicht.
Wie fühlt sich denn jetzt das Leben an, während immer noch Corona ist? Also ich habe neulich und davor auch in vielen Gesprächen immer wieder festgestellt, dass der Begriff der Planung oder eben der Nichtplanbarkeit das größte Ding für viele ist, wenn man mal von Existenz- und Gesundheitssorgen absehen darf. Aber die Tatsache, dass man wirklich ständig nicht weiß, laufen die Tage jetzt so ab, wie man sich das gedacht hat, oder haut einen selbst oder Teile der Familie mit so einer kleinen Quarantäne-News die Planung kaputt, das ist mindestens ein lehrreicher Aspekt der Pandemie. Es könnte aber auch sein, dass man vielleicht viel eher den Begriff der Hängepartie benutzt, möchte, dass es sich so anfühlt, als würde es im Moment wirklich überhaupt nicht vor und nicht zurückgehen. Und es gibt jetzt eine Ausstellung in Ingolstadt, die genau diese Überschrift trägt, nämlich Hängepartie. Verschiedene Künstler und Künstlerinnen werden dort ausgestellt und eine davon ist die Künstlerin Steff Heitus. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Der Titel der Schau Hängepartie trifft natürlich einen Nerv, soll er ja auch. Was löst denn dieser Begriff bei Ihnen persönlich aus?
Ja, ich finde, der hat mit einem Spannungszustand zu tun, den man im künstlerischen Arbeiten oft braucht oder den ich brauche. Und ich habe aber festgestellt, gerade in der Corona-Zeit, dass es auch nicht gut ist, wenn der sich nie auflöst. Und das war eigentlich das, was Sie auch eben schon so ein bisschen beschrieben haben, dass man ja nicht so richtig wusste. Also in meinem Fall war es so, dass ich zwar Ausstellungen hatte und die fanden auch statt. Damit war ich ja schon, gehörte ich ja schon zu den Glücklichen. Aber ich wusste dann zum Beispiel nicht, wird die Eröffnung mit Leuten stattfinden oder wird die auch schon eröffnet, aber kann eigentlich nur online gesehen werden, zum Beispiel.
Die Rauminstallation, die Sie in der Ausstellung zeigen, die entspricht dem Titel im Wortsinn. Sie ist tatsächlich gehängt. Da hängt schwarzes Gummi an Metallhaken von der Wand. Davor gibt es Leuchtröhren und Kabel. Das ist so wie ein schwarzer Vorhang oder vielleicht eher gemeint als fast schon schwarze Absperrung.
Die Arbeit ist nicht in Bezug auf den Begriff Hängepartie entstanden, denn die Arbeit gab es schon vorher.
Ah, okay.
Und sie ist auch nicht in Bezug auf Corona entstanden. Es gab Arbeiten, die setzen sich damit wirklich konkreter auseinander. Und die Arbeit ist auch während der Zeit entstanden. Aber die hat den Titel Exit for Renegades. Und diese schwarze Gummimatte, die vor der Wand hängt. Also es gibt eine Serie von solchen Arbeiten, wo ich mit Flächen und Linien arbeite. Und das sind eigentlich immer architektonische, räumliche oder architekturbezogene räumliche Zeichnungen. Also von der Dimension her ja schon architekturbezogen. Und es sind eigentlich immer Ausgänge oder Fenster oder Wände oder Spiegel. Und es sind das natürlich nicht, sondern das können sie sein.
Aber das ist doch lustig, dass man sofort denkt, also das ist wahrscheinlich gar nicht lustig, sondern es liegt quasi in der Natur der Kunst in diesem Fall, dass man auf einmal einzelne Installationen, Exponate, Bilder etc., was überhaupt in Ausstellungen gerade zu sehen ist, sofort anders interpretiert. Also der Begriff, das ist ein Ausgang oder ein Fenster oder es gibt diese Momente eben in ihren Arbeiten, die ich jetzt gleich anders verstanden habe, nämlich als Absperrung oder Vorhang oder irgendwas ist zu sozusagen, ist ja ganz interessant, dass das passiert. Also jetzt wird es auf einmal zu Corona-Kunst umgewidmet, in diesem Fall von mir, aber vielleicht ja auch von anderen Zuschauerinnen und oder beziehungsweise Betrachterinnen und Betrachtern.
Ja, ich meine, das passiert ja ganz oft, dass Arbeiten durch den Kontext, in den sie gesetzt werden, durch eine kuratierte Ausstellung, nochmal andere Seiten verstärkt wahrgenommen werden. Und meine Arbeiten sind ja sehr offen, also die sind halt nicht so eindeutig lesbar und die Titel sind auch keine eindeutigen Bezeichnungen. Das passiert mir dann sowieso oft, dass je nachdem, aus welcher Perspektive, in welchem Kontext und mit welchem Hintergrund man die anguckt, da bestimmte Seiten zutage treten. Und das ist ja auch total in Ordnung. Also die Art und Weise, wie jemand die Arbeit liest, hat nicht unbedingt damit zu tun, wie ich die gemeint habe oder wo die herkommt, aber sie enthält es ja auch.
Wie ist es denn bei der Reihe oder bei der Serie No Sign? Das sind Schilder, die einzeln oder auch miteinander möglicherweise Wortspiele ergeben. Was kann man da draus lesen und möglicherweise auch in diesem unendlichen, endlosen, hängepartieartigen Corona-Kontext möglicherweise jetzt sogar anders verstehen, als es irgendwann von Ihnen wiederum in die Welt gesetzt wurde?
Das sind schilderähnliche Objekte, die also in den Raum reinragen. Das sind Alurahmen und darin eingesetzte farbige Plexiglasscheiben mit Schrift drauf. Und die heißen No Signs, weil sie eigentlich aussehen wie Schilder, aber genau das nicht tun, was Schilder tun, nämlich etwas bezeichnen. Sondern die Worte, die da draufstehen, spielen miteinander und öffnen Räume, widersprechen somit eigentlich dieser Funktion des Eindeutigen, was Zeichen wir eigentlich haben oder Schilder. Und da steht jetzt zum Beispiel drauf, also auf dem einen steht Avoid und auf der anderen Seite steht Dance. Und wenn man das zusammenzieht, dann hat man ein falsch geschriebenes Avoidance. Mhm. Und das war zum Beispiel ein Begriff, der für mich in der Corona-Krise eigentlich so total präsent war. Oder nicht der Begriff, sondern diese Art von Verhalten, dass man Dinge, nach denen man sich sehnt, nach physischem und sozialem Kontakt, gleichzeitig auch bewusst vermeidet, weil man sich nicht mehr wohl damit fühlt. Also man war ja eigentlich dauernd in so einem Dilemma und in so einem, ja, in so einer widersprüchlichen Situation, eben auch eigentlich wieder in einem Spannungszustand. Und es war ganz vieles ins Digitale verlegt und das habe ich in den Begriffen, zum Beispiel auf dem einen Schild steht, auf dem einen No-Sign steht Zone Out und auf der anderen Seite steht dann Default. Und dieses Zone Out ist auch wieder so ein bisschen das ähnliche Moment wie bei der Exit-Arbeit, so dieser Wunsch mal auszusteigen. Ich schalte einfach ab, ich will nicht mehr, ich spiele nicht mehr mit, ich Ne, irgendwie war das so, dieses dauernd von den Reizen von außen abhängig sein, sich deswegen dauernd nach außen informieren müssen. Und das hat den Raum nach innen so klein gemacht, obwohl man ja eigentlich vielleicht erwartet hätte, in der Corona-Zeit kann man sich als KünstlerIn gerade den Raum mal nehmen, ins Atelier zurückziehen. Und das fand ich, war aber nicht so einfach. Und dieses Default, ja, bezieht sich natürlich auch so auf die, vielleicht auf das, wenn sich das Digitale entzieht oder verweigert oder man da irgendwie in so eine Sackgasse gelangt. Also so funktionieren diese No-Signs.
Mhm. Mir ist gerade noch aufgefallen, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, aber weil wir so viel darüber natürlich sprechen, wie sich eben dann auch schon länger als Corona existierende Installationen beispielsweise oder Arbeiten verändern in der Betrachtungsweise, das ist doch echt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wie sich dann wiederum während Corona Ihr eigenes Arbeiten verändert hat. Weil klar, wir können natürlich jetzt wieder anfangen, worüber wir letztes Jahr immer gesprochen haben, wie es eben ist, wenn ständig Ausstellungen nicht stattfinden können oder verschoben werden. Und das ist das eine. Das ist eben das, was ich am Anfang meinte mit der Nichtplanbarkeit, womit ganz viele Bereiche, Berufe, Menschen umgehen lernen mussten. Aber der Inhalt sozusagen, also dieses komplett sich nach außen orientieren, aber dann irgendwas suchen, was ja auch nicht die ganze Zeit irgendeine Reaktion auf den Corona-Zustand sein kann für das eigene Arbeiten. Wie war das für Sie?
Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, das war mir jetzt vorher auch schon nicht ganz unbewusst, aber es ist mir doch sehr klar geworden, dass vieles, was meine Arbeit speist, hat damit zu tun, was ich wahrnehme. Das war mir klar. Aber dazu gehört auch sich treiben lassen und zufällige Begegnungen und eben auch Reisen. Und dieses Organisierte, was Corona jetzt erfordert, das Planen, dass ganz vieles digitalisiert wird und nicht mehr mit tatsächlichen und somit auch zufälligen Real-Life-Begegnungen zu tun hat oder Real-Life-Erfahrungen zu tun hat. Egal, ob das, ich muss, wenn ich im Baumarkt was kaufen will, dann muss ich es eine Zeit lang bestellen und auf dem Parkplatz abholen. Das heißt, ich laufe nicht mehr durch die Gänge. Ich stehe nicht auf einer Eröffnung und es kommen Leute vorbei, die ich lange nicht gesehen habe und an die ich vielleicht auch länger nicht gedacht habe, über die ich mich dann aber freue. Mhm. So. Und also in ganz vielen Bereichen ist es plötzlich so zugeschnitten auf das, wo ich vorher schon wissen muss, das mache ich dann und dann, das will ich und meine Arbeit integriert, aber Zufall und vielleicht auch auf eine Art Scheitern oder Fehler ganz bewusst. Und da gibt es auf jeden Fall eine Diskrepanz und auch eine Schwierigkeit und das fehlt mir halt auch. Also dieser Zwang zu planen, sagen wir so, der nimmt viel weg von dem, was für mich Qualität bedeutet.
Dankeschön an die Künstlerin Steff Heidhus. Sie ist eine von mehreren KünstlerInnen, die jetzt ausstellen im Rahmen der Ausstellung Hängepartie Kunst mit offenem Ende zu sehen im Museum für konkrete Kunst in Ingolstadt und zwar noch bis zum 1. Mai. Also für Ihre Planung ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber das könnten Sie ja vielleicht auf Ihren Ausstellungsplaner draufschreiben.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
In meinem Lebensmittelmarkt um die Ecke, da ist es immer hochinteressant.
Was legen die Leute vor mir aufs Band? Dosenbier, Serrano-Schinken, deutscher Rotwein, Mottenpapier, Joghurt Light mit Vanillegeschmack. Schlemmermenü, schwarze Schokolade. She is my Rucola woman.
Sie denken?
Ja.
Und was?
Ein bisschen. Ich überlege gerade, warum ich hier sitze. Wissen Sie, warum ich hier sitze?
Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie wir. Ja?
Also, weil ich mich hier hingesetzt habe.
Sie hätten sich auch woanders hinsetzen können und ich hätte mich auch woanders hinsetzen können.
Ich hätte mich auch woanders hinsetzen können.
Ich sicher auch, das könnte stimmen.
Wollen wir uns woanders hinsetzen?
Warum nicht?
Und?
Ich glaube, es ist dasselbe.
Kann doch gar nicht.
Vielleicht sollte ich mich hinstellen.
Und?
Ich sehe Sie von oben.
Und?
Ich frage mich jetzt, warum ich hier stehe. Tut mir leid.
Gabi, 42. Manchmal denke ich schon, dass es falsch ist, Kinder in die Welt zu setzen. Aber ganz ohne Egoismus geht's halt nicht. Mehr grüne Wiesen wären natürlich schön. Und bessere Autobahnen. Aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert.
Das folgende ist ein Fundstück, und zwar schon mit der Nummer 229 von Paul Paulun. Aber all diese Fundstücke, die gibt's auch bei uns auf unserer Website. Fundstück.
Eine Harfe stand bereits an Gail Laftons Wiege. Seine Mutter unterrichtete das Instrument und der Vater war Harfenbauer. Mit 15 spielt Lafton im Sinfonieorchester und schreibt danach im Hollywood der 40er Musik für Filme und Cartoons. Auf seinem Konzeptalbum Harps of the Ancient Temples betrachtet Lafton 1969 die Menschheitsgeschichte durch die Linse der Harfe. In seiner Fantasie versetzt er sich dabei auch in die Maya-Stadt Teotihuacan. Es ist 700 vor Christus. Sonnenstrahlen fallen auf die von dichtem Dschungel umgebenen Pyramiden und Tempel. Tanzende mit kunstvollem Kopfschmuck bewegen sich zu den Klängen der Musik.
Klänge von Gail Lafton, eines unserer vielen, inzwischen kann man sagen hunderten von Fundstücken, die Sie hier im Kompressor hören können, findet man auf deutschlandfunkkultur/Fundstück so richtig zum Archiv zusammengestellt.